wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist Teil des Gebets der Christen in der ganzen Welt seit Anfang an, des Vaterunsers. Und vergib uns unsere Schuld, ja, und dann heißt es, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gnade weitergeben, das ist das Thema heute. Gnade, ich hatte letztes Mal in der Predigt gesagt, das kann man auf 4 Worte reduzieren, wenn man es erklären möchte. Gnade heißt, Gott ist für uns. Er ist nicht nur bei uns oder in der Nähe oder über uns, sondern er ist für uns. Das sind starke Worte. Gott ist für uns, wenn wir durch den Glauben Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann ist er für uns. Obwohl da auch viel Schatten in uns ist, obwohl auch Sünde in uns ist und obwohl diese Sünde eigentlich dagegen spricht, dass Gott für uns ist. Es spricht eigentlich dafür, dass Gott gegen uns sein müsste. Aber Gott ist gnädig, Gott ist groß und so ist er für uns. Gnade hat viele Facetten, das ist in den Predigten der letzten Zeit angeklungen. Gnade rettet, das war die erste Predigt, die ich in dieser Reihe gehalten habe. Und das klingt auch in dem Wochenspruch an. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Das ist genau auch die Aussage aus Epheser 2, Vers 8. Gnade hilft auch. Gnade vergibt. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das brauchen wir vielleicht am meisten. Wir brauchen Vergebung. Ganz wichtig. Davon leben wir. Sonst müssten wir sterben, wenn wir keine Vergebung hätten. Gnade heilt, Gnade befreit. Das war die letzte Predigt, sie befreit. Und ich habe das zugespitzt auf das Thema Perfektionismus. Die Gnade Gottes will uns frei machen vom Ansatz, dass wir auf keinen Fall irgendwelche Fehler machen dürfen. Wir dürfen Fehler machen und Gott ist trotzdem gnädig. Und wir sollen auch so gnädig miteinander umgehen. Und da geht es jetzt heute weiter. Nämlich, es gibt noch eine weitere Wirkung der Gnade. Gnade macht gnädig. Ganz einfach. Gnade macht gnädig. Weil Gott gnädig ist, deswegen werden wir auch gnädig. Hoffentlich. Also, ist es mehr eine Zusage oder mehr eine Herausforderung an uns heute? Sicherlich beides. Die Gnade, die wir von Gott bekommen haben, ist zur Weitergabe bestimmt. Und man könnte das jetzt auf jeden einzelnen Aspekt nochmal beziehen. Gnade rettet, aha, und wenn die Gnade gnädig macht, dann bedeutet das, ich erzähle mal anderen Leuten, die Gnade Gottes will dich retten. Sie will dir eine neue Perspektive schenken. Du musst nicht zufrieden sein mit diesem Leben, das bald endet, das vielleicht, ja, wenn es hochkommt, 89 Jahre oder auch ein paar Jahre mehr wert und dann zu Ende ist. Gnade hilft, Gnade vergibt, ja, Gnade heilt, Gnade befreit. Und wenn sie gnädig macht, dann bedeutet das auch, dass wir gerne befreien, dass wir gerne heilen, dass wir gerne das weitergeben, was wir bekommen haben. Jesus sagt, umsonst habt ihr alles bekommen. Und umsonst sollt ihr es weitergeben. Also umsonst heißt auch eben gerne. Mit offenen Händen, ohne zu rechnen. Ganz, ganz großzügig. Denn Gott ist auch großzügig zu uns. Ich möchte es einmal zuspitzen auf die Vergebung. Wir alle leben davon, dass Gott uns vergibt. Alle unsere Sünden. Und wir sollen auch vergeben. Das heutige Abendmahl hält uns vor Augen, wie sehr wir von der Vergebung leben. Dass Jesus für uns sterben musste, wir erinnern ja an das Sterben unseres Herrn am Kreuz, weil wir Vergebung brauchen. Vergebung spielt in unserer Gesellschaft nach meiner Wahrnehmung nicht so sehr eine große Rolle. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es selten mal passiert, dass sich jemand schuldig bekennt, dass jemand aufsteht und sagt, jawohl, ich habe Mist gebaut. Ich Bitte um Vergebung. Das ist ganz, ganz selten. Also wenn man jetzt den neuesten Kernreaktorunfall nimmt, ich habe da noch keine Entschuldigung gehört. Das ist scheinbar nur ein technischer Defekt gewesen, obwohl es viele Leute gibt, die da anderer Meinung sind. Weil Vergebung keine Rolle spielt, scheint sie ja wohl auch nicht so sehr nötig zu sein, oder? Vergebung ist nötig. Wir leben davon. Der erste Punkt ist, was ist Vergebung nicht? Ich habe vorhin ein kleines Gespräch über dieses Thema gehabt und bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich darüber schon vor einigen Jahren gepredigt habe. Also nicht so sehr, viele Jahre ist es her, vielleicht 2 Jahre oder so. Und das war mir nicht mehr bewusst. Aber ich glaube, dass Vergebung so ein zentrales Thema ist, dass es gut ist, in regelmäßigen Abständen etwas darüber zu hören und sich auch herausfordern zu lassen. Ich möchte mir da ein Beispiel nehmen an den Apostel Paulus, dem es wichtig war, über die Freude zu schreiben. Er schreibt im Philipperbrief: Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Kapitel 3, Vers 1. Okay, das ist ein Satz, der kommt öfter vor im Philipperbrief. Das scheint ihm in dem Moment auch bewusst geworden zu sein. Dann schreibt er weiter: Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. So soll es euch also desto gewisser machen. Vergebung ist einfach ein wichtiges Thema. Was ist es nicht? Erstens, es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Man kann, so sagte Rainer Ehreth vorhin, sich die Gnade nicht verdienen oder erarbeiten. Dann wäre es keine Gnade. Dann wäre es halt so eine juristische Gerechtigkeit. Du kriegst, was du gibst. Nein, man kann es sich nicht verdienen, man kann es auch nicht erkaufen. Das ist also ein Missverständnis, das es früher einmal in der Kirchengeschichte gegeben hat, als könnte man sich die Vergebung Gottes erkaufen. Das geht nicht. Wenn ich sage, ich vergebe dir, wenn du, dann ist es keine Vergebung. Keine Vergebung im Vollsinn. Jesus hing am Kreuz, übelst geschunden, voller Schmerzen, und der Hohn klingelt ihm in den Ohren und er betet und sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider, in diesem Moment waren sie gerade dabei, seine Kleider zu verteilen, und warfen das Los darum. Und Jesus vergibt. Und sie hatten es bestimmt nicht verdient, dass er ihnen vergibt. Niemand hat darum gebeten oder es verdient. Wir bitten zwar um Vergebung im Vater unser, so ganz allgemein. Und manchmal werden uns Sünden bewusst und wir bekennen sie im Gebet: Herr, das und das habe ich getan, bitte vergib du mir. Ist mir in der letzten Woche passiert, ist euch sicher auch passiert, solche Dinge bewusst geworden sind. Aber wir leben doch davon, dass Gott uns auch alle anderen Sünden vergibt. Wenn Gott nur die paar Sünden vergeben würde, die uns bewusst werden, das ist ja nur wirklich die alleräußerste Messerspitze, dann wäre es ganz schlimm um uns bestellt. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott nicht an Bedingungen knüpft. Und deswegen können wir auch nicht Vergebung an Bedingungen knüpfen. Zweiter Punkt. Vergeben heißt nicht, die Sünde klein zu reden oder wegzuerklären. Vergebung sagt nicht einfach so prinzipiell: Schwamm drüber, war nicht so schlimm, wenn es wirklich schlimm war. Vergebung sagt: ja, hat wehgetan. Und wahrscheinlich war Hass oder auch Gleichgültigkeit mit im Spiel oder Selbstsucht. Aber ich vergebe trotzdem. Es soll erledigt sein. Es gab einen breit angelegten Artikel im Spiegel vor einigen Monaten zum Thema Drittes Reich und speziell die Morde im Dritten Reich. Die Historiker haben errechnet, dass etwa 200.000 Deutsche an den Massenmorden im Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Also 200.000 Mörder, die so durch die Straßen laufen in der Nachkriegszeit. Das muss man sich einmal vorstellen. Und die Frage, um die es dort ging in diesem Artikel, war, wie kann man das psychologisch erklären? Was hat diese Menschen dazu gebracht, so zu werden, dass aus ganz normalen Bürgern Mörder werden? Man hat natürlich Gründe gefunden, aber völlig verschiedene Gründe. Und insgesamt haben sie nichts erklärt. Gar nichts. Sie reichen nicht, um zu erklären, dass diese 200.000 Mitbürger zu Mördern geworden sind. Es ist Schuld. Obwohl, muss ich mir sagen, es kann mir eine Hilfe sein, wenn ich Vergebung ausspreche, wenn ich weiß, es gibt da noch andere Gründe als blanken Hass. Wenn man in die Kindheitsgeschichte der Täter hineinschaut, dann erklärt sich vielleicht auch manches. Und dann fällt es mir vielleicht auch ein bisschen leichter zu vergeben. Es kann eine Hilfe sein, aber es erklärt nicht das Ganze. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Unrecht, also Sachen, die wirklich Vergebung brauchen, und bloßen Verletzungen. Verletzungen, die ich davontrage, weil der andere sich so und so mir gegenüber verhalten hat. Verletzungen können nämlich unbeabsichtigt sein. Ein bestimmter Ton ist angeschlagen und schon trifft es mich im Innersten. Nicht wegen diesem Ton, sondern weil etwas anklingt von Erfahrung, die ich vor vielen, vielen Jahren vielleicht gemacht habe. Das weiß aber der andere gar nicht. Das kann er gar nicht wissen. Nur ich bin verletzt. Es geht mir schlecht. Unrecht ist beabsichtigt. Aber unbeabsichtigte Verletzungen können immer mal passieren. Und sie passieren. Sie ereignen sich. Manchmal meinen die Leute das, was sie gesagt haben, nicht so, wie es bei mir vielleicht angekommen ist. Und dann brauchen sie auch keine Vergebung. Ich brauche keine Vergebung aussprechen. Dann ist keine Vergebung nötig. Dann ist Annahme nötig. Wir leben miteinander zusammen und sind unvollkommen. Ihr seid unvollkommen. Ich bin unvollkommen. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Und unsere Gemeinde ist ein Teil davon. Unsere Stadt ist ein Teil davon. Unser Freundeskreis, unsere Familie ist davon einfach gekennzeichnet, dass wir unvollkommen sind und so unsere Erfahrung gemacht haben. Vergebung ist reserviert für Dinge, die verletzen wollen, die kaputt machen wollen. Dinge, die böse gemeint waren. Angenommen, jemand gefällt nicht, wie ich mich angezogen habe, oder wie ich mich ausdrücke, das ist keine Sache der Vergebung. Das ist eine Sache der Annahme. Ich verletze vielleicht den Geschmack, aber das kann passieren. Beabsichtigte Verletzungen brauchen Vergebung. So. Und der dritte Punkt, vergeben heißt nicht da wieder anfangen, wo man vor dem Unrecht aufgehört hat. Manchmal kann man nicht einfach so wieder anknüpfen. Es dauert seine Zeit. Vergebung ist nicht das Gleiche wie Versöhnung. Vergebung ist noch nicht der Wiederaufbau einer zerstörten Beziehung. Es ist vielleicht vergleichbar mit der Trümmerbeseitigung, dass der Grund wieder geklärt ist und dass man wieder etwas Neues aufbauen kann, aber es ist noch nicht der Wiederaufbau. Vergebung geht vergleichsweise relativ schnell, aber Vertrauen muss langsam wieder wachsen. Versöhnung ist viel, viel teurer als Vergebung. Zur Versöhnung braucht es natürlich Vergebung auf der Seite des Opfers, aber auf der Seite des Täters braucht es auch Reue, ein Verständnis dafür, ja, was ich gemacht habe, das war verkehrt. Und der Entschluss, ich will es nicht nochmal tun. Wenn es geht, Wiedergutmachung. wenn es geht. Es ist nicht oft nicht möglich. Wir Deutschen haben es probiert nach dem Krieg. Es gab eine Aktion Wiedergutmachung. Konrad Adenauer hat es in Gang gesetzt. Aber natürlich, das, was wir angerichtet haben, das konnte man nicht wiedergutmachen. Nur wo es geht. Und drittens natürlich sich als vertrauenswürdig erweisen. Das braucht Zeit. Neue Erfahrungen müssen gemacht werden nach den vergangenen Erfahrungen. Vergebung basiert auf Gnade. Es ist unverdient. Wir können nichts dazu tun. Wir können es nicht verdienen. Wir können es nicht erkaufen. Aber Vertrauen muss man sich erarbeiten. Vertrauen muss man sich verdienen. Niemand, der vergeben hat, ist verpflichtet, sofort auch wieder zu vertrauen. Niemand muss das. Viertes Missverständnis, vergeben heißt nicht vergessen. Auch darüber habe ich schon einmal gepredigt. Das hört sich nett an. Vergeben heißt vergessen. Das ist eine nette Sache. Klingt wirklich gut. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Je schmerzhafter die Erfahrung ist, die ich gemacht habe, umso unmöglicher ist es vergessen. Israel wird die Erfahrung des Dritten Reiches niemals vergessen. Das wird nie sein, weil es passiert ist. Versucht einmal etwas Bestimmtes zu vergessen. Versucht es. Konzentriert euch mal darauf, das zu vergessen. Hat euch jemand Böses getan? Ja, jetzt nehmt euch mal vor, ich will das jetzt vergessen und vielleicht frage ich nächste Woche mal, ob euch das gelungen ist. Ich glaube aber nicht. Je mehr man es versucht, umso mehr konzentriert man sich ja darauf. Erlebtes kann wohl abtauchen ins Unterbewusste, aber es ist immer noch da. Scheinbar vergessene Erlebnisse, die ganz tief unten sind, unter der Oberfläche des Bewusstseins, können Traumata auslösen. Dass einer nachts schlecht schläft oder bei bestimmten Dingen, die passieren, dann wie verletzt ist und in sich zusammenzuckt. Unser Gehirn ist so, dass alles gespeichert wird. Alles. Es gibt aber in diesem Gehirn keine Löschtaste. Gott erwartet gar nicht, dass wir vergessen, was wir vergeben haben. Es gibt aber etwas viel Besseres als vergessen. Wir denken, ja, vergessen ist das Beste. Wenn es weg ist, dann ist ja gut. Aber es gibt noch etwas Besseres. Nämlich sich daran erinnern und verstehen, dass Gott selbst diese Erlebnisse zu etwas Gutem benutzen will. Gott hat es doch zugelassen. Und er ist unser Vater und er liebt uns und er hat es zugelassen. Er hat uns da durchgeschickt, durch das dunkle Tal. Und er ist doch der gute Hirte. Wozu macht er das? Er will etwas Gutes daraus werden lassen. Erlittenes Unrecht, das ich vergeben habe, kann mich reifer werden lassen, kann mich erträglicher werden lassen im Umgang mit anderen Menschen, kann mich milder werden lassen im Urteil. Es kann mich sensibler machen für die Leiden anderer. Und das ist etwas Gutes. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 8, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Das muss alles an diesem gnädigen Gott vorbei, der für uns das Heil im Sinn hat. Auch wenn wir es nicht verstehen. Wenn wir es nicht durchschauen, aber seine Wege sind höher, viel, viel höher als unsere Wege. Und das ist doch wirklich etwas viel Besseres, als nur einfach vergessen können, was uns passiert ist. Zweiter Punkt, was ist echte Vergebung? Was ist echte Vergebung? Was gehört dazu? Dazu gehört zunächst einmal, dass ich mich erinnere, Mann, so viel ist mir schon vergeben. All das, was mir bewusst ist, was ich weiß, worüber ich mich vielleicht auch ärgere, wofür ich mich schäme, worauf mich andere aufmerksam machen. Und auch all das, was andere gar nicht mitkriegen, was noch nicht einmal ich selber mitkriege, was nur Gott weiß. Das ist mir alles vergeben. Was für eine Gnade. was, wie groß das ist. Und das ist eine ganz wichtige Vorbedingung, dass ich selber auch vergebe und vergeben kann. Deswegen war ja der Punkt, Gnade macht gnädig. Es ist auch ein Zuspruch. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 32, seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig. Vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. So wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Also das ist der Maßstab. So wie Gott uns vergeben hat, so sollen wir auch unsererseits wieder vergeben. Durch Jesus, durch den Glauben an ihn, nicht durch Verdienst, habe ich selber Vergebung. Ab hier geht die Vergebung los. Ab diesem Schritt, ich mache mir bewusst, mir ist vergeben. Wenn ich mir meiner eigenen Vergebung nicht bewusst bin, wenn mir das nicht klar ist, Mann, ich lebe davon, wie viel mir vergeben ist, dann werde ich selber auch nicht vergeben. Dann werde ich es wahrscheinlich nicht tun. Dann werde ich große Probleme damit haben, auch anderen zu vergeben. Je mehr Vergebung zuteil geworden ist, umso mehr werde ich selber vergeben. Zweiter Schritt, Verzicht auf Rache. Das ist schwierig manchmal. Das ist echt schwierig. Aber das ist das Herz der Vergebung. Ich verzichte auf Rache. Ich verzichte darauf, jetzt Gerechtigkeit wieder herzustellen. Gerechtigkeit in dem Sinn, dass es allen Seiten gleich schlecht geht. Darauf verzichte ich ganz bewusst. Römer 12, Vers 19. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Wir überlassen das Gericht Gott. Wir überlassen den Kummer und die Sorge um die Sünde, die mir angetan worden ist, Gott. Er kann damit besser umgehen, als wir damit umgehen können. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Gott ist der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten. Ich selber werde vergelten. Gott bringt in Ordnung, was schiefgelaufen ist. Da schließt auch die erlittene Sünde mit ein. Da kann man sagen, ja, aber wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ich meine, jetzt mir geht es schlecht, dem anderen geht es gut. Das ist doch nicht fair. Ja, wer hat denn gesagt, dass Vergebung gerecht ist? Vergebung ist Gnade. Vergebung ist Gnade und somit unverdient. Vergebung verdient man nicht. Gerechtigkeit aber schon. Ein Glück, dass Gott nicht jedem das gibt, was er verdient. Da wären wir weg vom Fenster, ganz schnell. Wenn wir Gnade für uns wünschen, oh ja, na klar, für uns Gnade, gerne, dann erwartet Gott auch Gnade von uns für andere. Im Leben ist manches nicht gerecht. Aber eines Tages wird Gott alle Dinge in Ordnung bringen. Jede Träne wird er abwischen. Wir dürfen alles ihm überlassen. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir dürfen alles ihm überlassen. Wer ist besser in puncto Gerechtigkeit als Gott? Ich weiß keinen. Ich kenne keinen. Also lasst uns auf Rache verzichten. Und jetzt komme ich zurück auf den vorvorigen Punkt. Vergeben ist nicht vergessen, aber ich mache keine Munition aus dem, was halt noch in meinem Köpfchen drin ist. Ich verwende es nicht als Vorwurf, ich kram es nicht raus, um es wieder auf den Tisch zu bringen, wenn wieder etwas Neues passiert. Dritter Punkt, Böses mit Gutem beantworten. Das ist die Methode, die Strategie des Neuen Testaments, der Bibel, der Bergpredigt. Es gibt einige Stellen in der Bibel, wo das so vorkommt. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. überwindet das Böse durch Gutes. So schreibt es Paulus. Wann kann man sicher sein, dass man wirklich vergeben hat? Wenn man in der Lage ist, den zu segnen, der einem Böses getan hat. Wenn man in der Lage ist, ihm Gutes zu wünschen. Wenn man in der Lage ist, auch die Verletzungen des Täters wahrzunehmen, die er erlitten hat. Ist das unmöglich, Böses mit Gutem zu beantworten? Die Liebe kann es. Die Liebe Gottes kann es. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe Gottes, das ist die Liebe, die von ihm kommt. Die brauchen wir. Die brauchen wir sehr dringend. Und schließlich der letzte Teilpunkt hier, den Vorgang so lange wie nötig zu wiederholen. Der Schmerz ist immer noch da. Ich habe vergeben, ich habe es ausgesprochen, so ist eigentlich alles klar. Und ich beantworte auch das Böse mit Guten nach besten Kräften, aber der Schmerz ist immer noch da. Wie kann man mit diesem Gefühl leben? Das ist eine echte Anfechtung. Das ist eine wirkliche Anfechtung. Das Einzige, was bleibt, ist wiedervergeben. Und wenn es dann wiederkommt, dann wiedervergeben. Und nicht damit aufhören. Da stellt sich irgendwann die Frage, das ist ganz schön viel. Diese vier Punkte, das ist eine Menge, das ist nicht wenig. Lohnt sich das eigentlich? Muss ich das? Muss ich das auf meine Tagesordnung setzen? Muss ich diesen Punkt vergeben, Priorität geben? So eine hohe Priorität? Warum vergeben? Ja, wir sollten vergeben. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür, das Thema Vergebung wirklich auf die Prioritätenliste ganz oben zu setzen. Und hier auch wieder der erste Punkt, weil Gott gnädig zu mir gewesen ist. Er ist mir ständig gnädig. Er ist mir nicht nur gnädig gewesen am Anfang, wo ich ihm mein Leben gegeben habe und wo das so am Anfang noch so ganz groß war, sondern er ist mir letzte Woche gnädig gewesen. Und er ist mir heute gnädig gewesen. Und er ist mir jetzt gnädig. Und ich lebe die ganze Zeit davon, dass er mir ständig gnädig ist. Bis zu meinem letzten Atemzug lebe ich davon, dass er mir gnädig ist. Und wenn ich seine Gnade nicht mehr sehe und wenn ich seine Gnade nicht mehr verstehe, dann lebe ich umso mehr davon, dass er mir gnädig ist. Man muss also jemanden nie mehr vergeben, als Gott uns vergibt. Das wird nie sein. Man muss nie jemanden mehr vergeben, als Gott mir vergeben hat. Jesus erzählt diesbezüglich ein Gleichnis von einem König, der jemanden eine unglaublich hohe Summe erlässt. Einem Schuldner, der so bis über die Ohren verschuldet war, keine Chance jemals das wieder zurückzuzahlen. Und er freut sich, dass ihm die Schuld vergeben wird. Er geht vom König weg und da begegnet ihm ein Mann, der ihm eine vergleichsweise kleine Summe schuldig ist. Vielleicht sagen wir mal 10.000 Euro, ist nicht viel. 10.000 Euro ist nicht viel. Und da wird ihm bewusst, Mensch, der ist mir noch 10.000 Euro schuldig. Und er sorgt dafür, dass er in den Knast kommt, so lange, bis er alles bezahlt hat. Und diese Geschichte macht deutlich, dass Gott uns immer viel, viel mehr vergibt, als wir einander je vergeben müssen. Zweitens, ja, wir müssen uns über die Alternative Gedanken machen. Wenn jetzt wir nicht vergeben, was ist dann die Alternative? Was passiert dann? Weil die Alternative Bitterkeit und Groll ist. Oh, ja. Das habe ich als Innenverseuchung beschrieben. Das ist keine schöne Sache. Innenverseuchung, wie so eine Blutvergiftung so von innen her. Das ist die Alternative. Wir denken, ja, also wenn wir nicht vergeben, dann können wir halt andere Dinge machen. Aber das stimmt nicht. Die Schuld drängt sich immer wieder nach vorn auf die Tagesordnung, macht sich selber zum Thema und wir können auf diese Schuld reagieren, indem wir Vergebung aussprechen oder eben wir reagieren gar nicht und dann löst die Schuld etwas in uns aus, die erlittene Schuld, nämlich dass wir voller Bitterkeit und Groll sind und richtig von innen verseucht sind. Das ist schlimm für uns. Und es ist sogar schlimmer für uns als für die anderen. Glaub mir, das ist so schlimm für uns. Es ist wie ein unheilbarer Krebs, der langsam die Seele zersetzt. Und während wir so vor uns hinschmoren und uns ärgern übereinander und langsam schwarz werden vor Ärger und auf Rache sinnen und den erlittenen Schmerz im Gedanken wieder und wieder erleben, ziehen die anderen ihre Straße fröhlich. Ja, gibt's denn das? Ist doch gemein, oder? Ist doch ungerecht. Die wissen vielleicht gar nicht, wie schlimm es in uns aussieht und denen geht's so gut. Groll macht das, was gewesen ist, auch nicht ungeschehen. Im Gegenteil, Groll bläst das Ganze noch auf. Es löst auch keine Probleme jetzt. Mit Groll geht es einem kein bisschen besser. Im Gegenteil, es vertreibt die Freude. Total. In der letzten Predigt habe ich auf ein Wort aus dem Hebräerbrief hingewiesen, in einem etwas anderen Zusammenhang. Ich möchte es aber auch heute wieder auf diesen Vers hinweisen. Hebräer 12, Vers 15 steht es: Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Also Gottes Gnade versäumen heißt, sie verachten, sie nicht annehmen. Eins. Zweitens kann es aber auch heißen, dass wir die Gnade nicht weitergeben, die wir empfangen haben. Auch das ist ein Versäumen der Gnade Gottes. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Und jetzt kommt die Folgen. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Da haben wir es. Innenverseuchung. Innenverseuchung. Und das Dritte, Gott erwartet es von uns. Jesus sagt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus sagt das im Zusammenhang mit dem Vater unser, sozusagen als Erklärung dazu. Das sind klare Worte. Brauche ich gar nicht zu weiter erklären. Das spricht aus sich selbst heraus. Vergebung ist ja die Straße für uns in den Himmel. Wenn wir Vergebung bekommen, das ist der Weg zum Vater, der Weg in den Himmel. Aber Vergebung ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht nur so, dass es in diese eine Richtung geht. Wir gehen in den Himmel durch die Vergebung. Es gibt da auch eine andere Fahrspur, nämlich, dass wir dem anderen vergeben. Und die gehört dazu, zu dieser Straße in den Himmel. Und wenn ich mich daran mache, jetzt diese Fahrspur von mir zu meinem Nächsten kaputt zu machen, dann stürzt diese ganze Brücke der Vergebung in sich zusammen. Ich kann die Vergebung überhaupt nur bekommen, wenn ich auch selber bereit bin zu vergeben. Was wir nicht geben wollen, können wir auch nicht bekommen. Keine Frage. Wir erleben Verletzungen im Leben. Teilweise sind sie sogar auch beabsichtigt, viele davon. Und die offene Frage ist, was machen wir mit diesen Verletzungen? Wenn wir die Verletzungen immer offen halten, immer dran rühren, und dann entwickeln wir uns zu einem verhärteten, nachtragenden, verbitterten Menschen. Und da sagt jemand, du hast gut reden, du weißt gar nicht, was mein Ehepartner mir so alles angetan hat im Laufe der Zeit. Du, das tut weh. Und das, du kannst toll darüber predigen jetzt hier, aber du hast meine Erfahrung nicht gemacht. Na klar, habe ich auch nicht. Aber Gott weiß, was für Erfahrungen du gemacht hast. Er sagt ja, dass wenn ihr nicht vergibt, werde ich euch auch nicht vergeben. Und er weiß, woher die Kraft der Liebe kommen kann, um den Hass zu besiegen, nämlich von ihm selber. Er gibt Liebe. Im Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern werden, ist seine Liebe gegenwärtig. Wir können sie erleben, uns darüber freuen und wir dürfen sie auch dann weitergeben. Denn da, wo wir hingehen, da geht dann unser Herr auch mit seiner ganzen Liebe. Hier können wir auftanken, gerade auch wenn es darum geht, unserem Nächsten zu vergeben. Wer etwas zu vergeben hat, der sei ganz herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir brauchen Jesus. Wir müssen seine Liebe haben, sonst werden wir vollkommen verbittert sterben. Ich möchte gerne einladen auch zu einem Gebet der Vergebung. Und wer möchte, der kann sich mir anschließen. Lieber himmlischer Vater, du weißt, dass ich verletzt worden bin. Und du weißt auch, dass ich voller Groll bin und dass mich das ganz krank gemacht hat. Du weißt, dass das dazu geführt hat, dass Unfrieden von mir ausgegangen ist. Lieber himmlischer Vater, ich brauche deine vergebende Kraft, damit ich selber Befreiung erleben kann. Du sagst zu mir, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch in deinem Wort, und das möchte ich jetzt in Anspruch nehmen. Bitte nimm du meine Verletzung und ersetz sie durch deinen Frieden. Ich habe auch schon selber anderen weh getan. Bitte vergib mir. Jesus, ich möchte mein Leben neu an dir ausrichten. Danke für deine Gnade. Danke für deine Vergebung. Amen.